Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und wir haben es gesagt, und es sind doch schon einige Podcasts online. Wir wollen uns mit diesen jeweiligen Teams in der NFL besprechen, wollen zu jedem Team einen Fan-Experten einladen. Und heute sind wir wieder in der AFC. Da muss man über die Jacksonville Jaguars sprechen. Das mache ich natürlich nicht allein, sondern mit einem Fan-Experten zu eingeladen. Und das ist in diesem Fall der Friedrich von den Jaguars Fans Germany. Hallo Friedrich.
Hi. Hallo Sebastian, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne, Friedrich. Das haben wir ja gesagt. Wir wollen das gerne tun, einfach euch noch eine Stunde geben und wollen natürlich jetzt auch über die Jacksonville Jaguars sprechen. Eine Saison, denke ich, Friedrich, wenn man drauf guckt, mit der ihr nicht ganz so zufrieden seid. Also, wie fällt dein Saisonfazit aus?
Ja, nicht ganz zufrieden, das ist gelinde gesagt. Also, wenn man sich überlegt, 2017 waren wir im AFC Championship Game und hätten es, glaube ich, auch verdient, in den Super Bowl zu kommen. Wenn man sich da an diese zwei doch sehr fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen erinnert. Und von diesem AFC Championship sind wir quasi abgestürzt auf 5 und 11. Das war schon sehr bitter, zumal wir haben ja in der Saison auch mit 3-1 einen guten Start gehabt und dann ging es nach dem Sieg gegen die Patriots in der Regular Season, ging es dann rapide bergab.
Ja, es ging rapide bergab und da musste ich auf die Schulter klopfen, Patriots-Fans, ja, aber das ist ein anderes Thema. Herr Friedrich, insgesamt ist mit Sicherheit, du hast schon angesprochen, die Saison nicht zufriedenstellend. Mitten Teil natürlich dafür auch die Offense gewesen. Blake Bortles, über ihn wird sehr, sehr viel geschrieben, sehr, sehr viel wird er auch kritisiert. Wie ist deine Meinung zu ihm?
Ja, also ich glaube, als jeder Jaguars-Fan ist irgendwo froh, dass er weg ist als Spieler. Was auch in der amerikanischen Berichterstattung immer zu kurz kommt, Blake Bortles ist ein super Typ. Das ist einer, dem hätten in der Jaguars-Fan-Community echt alle den Erfolg gewünscht. Der ist halt einfach, es hat einfach vom Talent her nicht gereicht als Starting Quarterback, das muss man sagen. Der war allerdings einer, der hat sich nie weggeduckt, der hat immer die Fragen beantwortet, der hat sich immer vor sein Team gestellt. Und das war auch einer, der bei einem entscheidenden 3. und 7 gerne mal mit dem Kopf vorweg dir das First Down geholt hat. Also es hat nicht hingehauen. Ist gut, dass er weg ist, aber es war einer, dem man es definitiv gegönnt hätte, dass es irgendwie geklappt hätte.
Ja, ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber gesprochen habe, aber ich hatte letztens mit einem drüber geredet und wir sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass wir glauben, dass er gar nicht so ein schlechter Quarterback ist, aber wenn du immer wieder Tag für Tag, Woche für Woche gesagt bekommst, dass du schlecht bist, dass es irgendwann auch einfach ein Kopfding ist und du doch einfach dann irgendwann selbst dran glaubst, wenn es dann auch nicht läuft. Deswegen denke ich, er ist, glaube ich, besser als letzte Saison gezeigt, aber insgesamt, glaube ich, ist er vom Kopf nicht befreit und vielleicht ist jetzt auch für ihn ein möglicher Neuanfang, vielleicht auch eine mentale Befreiung, um zu sehen, hey, ich kann es doch noch.
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Also was das Besondere an Blake Bortles ist, mehr als jeder andere Quarterback noch, ist er einer mit extrem tiefen Tiefen, aber auch mit guten Höhen. Also der hat teilweise in der Saison 2017, wo wir im AFC Championship Game waren, hat er durchaus gespielt wie ein Top-15-Quarterback. Und bei der Defense, die wir hatten und auch noch haben, reicht ein Top-15-Quarterback, um weit zu kommen. Nur wie viele andere Quarterbacks in der NFL auch, das ist ein Quarterback, wenn das um ihn rum nicht völlig stimmt, dann baut er halt ab. Und da kommen wir ja sicherlich noch zu, gerade die Offense-Line, sehr, sehr verletzungsgeplagt war letzte Saison, haben dann einfach die Umstände drumherum nicht mehr gepasst. Und er ist dann auch vom Typ her einer, wenn es schlecht läuft, dann lief es richtig schlecht. Also ich habe genug Twitter-Videos gesehen, wo sich halt teilweise dann auch zu Recht über seinen Wurfstil lustig gemacht wurde, mit einer lustigen Musik unterlegt. Ja, ich glaube schon, dass er viel abgekriegt hat, teilweise zu Recht, aber wie gesagt, das ist ein guter Typ, der hat immer den Kopf oben behalten, der hat immer gekämpft, der hat uns, das darf man nicht vergessen, wir sind ein Losing-Franchise. Also wir haben die letzten 10 Jahre keine Winning-Season gehabt und die hat er uns beschert als erster Quarterback seit langem. Deswegen, der wird immer einen Platz im Herzen der Jaguars-Fans haben und ich glaube, es gibt niemanden, der sich mit dem Team beschäftigt, der ihnen nicht alles Gute für die nächste Station wünscht.
Ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wo er dann noch landen wird. Miami ist ja noch so ein Team, was man dann noch auf der Quarterback-Suche ist. Mal gucken, was dort dann noch passieren wird, schauen wir mal. Insgesamt möchte ich aber trotzdem noch schon angesprochen, dann war ein Verletzungsproblem, auch Leonard Fournette war nicht gesund über die ganze Saison gewesen und was mir halt aufgefallen ist, ich finde halt die Wide Receiver haben einfach zu viele Bälle fallen lassen und haben damit nicht den höchsten Ansprüchen genug, da hat man den falschen Allen auch noch im Endeffekt behalten, Allen Robinson eine gute Leistung zeigt bei den Bears, ja, der da geblieben ist, nicht glücklich gewesen, weil auch verletzt gewesen ist. Wie siehst du die Offense der Jaguars in der letzten Saison?
Also die Offense war eindeutig der schwächere Mannschaftsteil. Ist halt immer so ein bisschen die Frage, viele machen es an den Wide Receivern fest, ich würde es vor allen Dingen an der O-Line festmachen. Also die O-Line, die war 2017 extrem gesund, 2018 extrem verletzt. Die Wide Receiver, also nochmal zur O-Line, wir haben teilweise mit dem dritten Left Tackle gespielt und jeder, der sich ein bisschen mit Football auskennt, weiß, das ist somit die schwierigste Position zu finden, also die O-Line an sich. Und wenn du da mit einer Reihe von Ersatzspielern spielst, dazu dein Running Back verletzt ist, über den die Offense eigentlich laufen soll, dann wird es halt sehr schwer. Und bei den Receivern ist es so, also bei den Jaguars gibt es so unter den Local Writern, die sagen ganz klar, der Grund, warum wir 2017, wenn du dich ans Championship-Spiel erinnerst, da haben wir ja in der ersten Halbzeit sehr offensiv gespielt, haben geworfen, waren in Führung und in der zweiten Halbzeit haben wir uns sozusagen nur aufs Führung verwalten und aufs Running Game konzentriert. Der Grund, so sagen es viele Writer, war, dass die Jaguars ihren Receivern absolut nichts zugetraut haben. Ne, das war eine junge Gruppe mit damals Keelan Cole, Allen Robinson war verletzt, Marquise Lee dann noch so als erster Receiver und ja, Robinson hatte sich 2017 schon verletzt, ist dann 2018 weg gewesen. Das heißt, du bist 2018, als sich dann auch noch Marquise Lee verletzt hat, so als, ja, als designierter erster Receiver, bist du da mit einem Zweit-Year-Receiver mit Didi Westbrook an den Start gegangen. Keelan Cole, der so eine Überraschung aus seiner Rookie-Saison 2017 war, und dann Dante Moncrief, den wir von den Coles geholt hatten. Und das ist halt schon, ja, da sticht halt keiner besonders heraus. Ne, das war einfach eine relativ durchschnittliche Truppe. Und wenn du eine schwache O-Line hast, einen schwachen Quarterback und eine durchschnittliche Wide-Receiver-Gruppe, dann ist deine Offense halt insgesamt sehr schwach. Und das hat sich einfach gezeigt.
Ja, ich denke, wenn es da eine klare Nummer 1 geben würde in den Wide-Receiver, da würde, glaube ich, die ganze Truppe einen Schritt nach vorne machen, weil nicht der Fokus auf den drauf ist. Aber das muss man mal gucken. Die Nummer 1 Receiver hatten momentan noch nicht. Ich weiß nicht, ob da was im Draft kommt. Da kommen wir jetzt hier gleich noch drauf zu sprechen. Aber ich denke insgesamt einfach, da fehlt einfach so, weißt du, neben Leonard Fournette so dieser zweite große Playmaker, ob es jetzt ein Titus ist oder ein Wide Receiver, der fehlt dem Team einfach. Und ich glaube, wenn es den geben würde, würde das ganze Team nochmal so ein Stück besser einmal performen.
Ja, absolut. Das ist ja auch immer in so einer Wechselwirkung, ne? Wenn sich die Leute auf Fournette konzentrieren, dann werden die Wide Receiver frei. Wenn sich die Gegner auf die Wide Receiver konzentrieren, dann ist das Running Game so ein bisschen offener. Und ja, es ist genau wie du sagst, wenn du einen hättest, ich sehe jetzt keinen, der kommt, weder im Draft noch in der Free Agency, da kommen wir aber sicher gleich noch drauf. Naja, müssen wir mal abwarten. Allerdings, wie gesagt, wir starten an einem ziemlich tiefen Punkt von 2018 aus betrachtet. Also selbst leichte Verbesserungen sind Verbesserungen.
Mhm. Gucken wir mal dann auch drauf und werden wir damit hier auch gleich drüber sprechen. Es gibt so ein bisschen Rotation, gab es aber trotzdem nicht nur bei den Teams, nicht nur spielermäßig, sondern auch schon vor der Free Agency, wurde ja gerade im Coaching-Staff ordentlich durchgewechselt. Insgesamt 8 Positionen wurden ausgetauscht. Es gibt mit John DeFilippo einen neuen OC, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und ich bin ganz ehrlich, ich fand, das war dringend notwendig, weil viele Coaches und noch vieles Personal, also im Front Office, noch da ist aus der Zeit, wo es nicht so gut funktioniert hat. Und ich denke, dass man jetzt einfach mal mit einem neuen Personal, mit einer anderen Kultur vielleicht auch dann einfach, dass man dann so ein bisschen mehr auch ja Richtung Siegen, Richtung positives Denken und so weiter kommen kann. Wie siehst du diese, also jetzt nicht jede einzelne Heier, wie siehst du diesen Wechsel einfach mal durch die Reihe weg bei den Coachings?
Also der Wechsel hat ja vor allen Dingen auf der offensiven Seite stattgefunden. Also genau wie du richtig sagst, mit John DeFilippo, da kommt sicher eine ganz andere Mentalität rein, weil der Head Coach Doug Marrone ist auch so anders als diese, sagen wir mal, diese neuartigen, modernen Offensive Masterminds wie so Adam Gase, Sean McVay und auch Matt Nagy, ist es eher so ein Oldschool-Coach. Also der will laufen, laufen, laufen und mit dem Laufspielzug gewinnen. Hat 2017 ganz gut geklappt, hat 2018 überhaupt nicht geklappt. So. Und John DeFilippo ist sicher einer, der weniger fürs Run-Game als fürs Passing-Game bekannt ist. Deswegen ist schon, glaube ich, gerade in der Offensive, genau wie du es richtig sagst, ändert sich der Approach vollkommen. Also ich denke, wir hatten unter Nate Hackett, das war der Offensive Coordinator, der dann in der laufenden Saison gefeuert ist, haben wir immer mehr gelaufen als gepasst, als eine, glaube ich, von nur 2 Teams in der NFL. Das wird sich sicher ändern.
Ja, das denke ich auch, gerade auch, weil ja John DeFilippo ja bei den Vikings rausgeworfen ist, weil er ja zu wenig Laufe gecallt hat. Und da bin ich gespannt drauf, wie dann auch Leonard Fournette drauf reagiert, der ja nicht so unbedingt der große Passcatcher ist. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Wie siehst du seine Position? Weil ich bin ganz ehrlich, ich schreibe gerade einen Artikel für eine Fantasy-Seite und ich bin der Meinung, gib ihn jetzt ab, dann kriegst du noch viel, viel Value zurück, weil ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er die langfristige Antwort auf der Running Back Position bei Jaguars ist.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob man ihn so richtig beurteilen kann, weil er viel verletzt war.
Und das ist halt das
Was
Thema. Für Fantasy ist das
natürlich
ein
auch.
Riesenthema.
Ja, genau, das ist richtig, genau wie du sagst, das ist für sich ein Thema. Ist auch teilweise jemand, der zum Übergewicht neigt. Wenn man sich mal aber so die ersten Spiele von ihm anguckt, also gerade so sein erstes Preseason-Spiel in seiner Rookie-Season, das ist ein Tier. Ja, das ist einer, der, glaube ich, in der Saison 2017 die höchst gemessene Geschwindigkeit aller Spieler hatte, also einschließlich Wide Receiver. Das ist irgendwie über NFL Stats abrufbar. Und das bei einem Gewicht von 235 Pfund. Also der Mann ist ein Tier. Der ist schon nicht umsonst an viel gedraftet worden. Was ich
Klar.
so ein bisschen als Problem gerade sehe, ist, er ist halt ein Running Back, genau wie Adrian Peterson. Der sich in der I-Formation sehr wohl fühlt, also wenn der Quarterback ihm den Ball quasi übergibt. Und DeFilippo ist genau für das Gegenteil bekannt, nämlich eher für so eine Shotgun-lastige Offense, die ihn auch sicher, genau wie du sagst, als Passcatcher in die Verantwortung nehmen wird. Und da hat er massive Schwächen. Also ob die Jaguars tatsächlich, das stand lang in Rede, da gab es auch so ein bisschen Ärger mit den Coaches, von wegen er hätte seine Einstellung wäre nicht hundertprozentig richtig. Ob da noch was nachkommt, weiß ich nicht. Es klingt im Moment danach, dass nach wie vor die Jaguars ihn als Nummer 1 Running Back sehen. Und nochmal, wenn er gesund ist und wenn man das System so ein bisschen auf ihn auch ausrichtet, dann ist das durchaus erfolgsversprechend. Also für die sich für so ein Running Game auch taktisch interessieren, wenn man mal das Spiel letzte Saison in der schwachen Saison sieht, wie wir gegen die Buffalo Bills gespielt haben, da haben wir die Buffalo Bills mit Leonard Fournette einfach über eine Halbzeit komplett in Grund und Boden gelaufen. Das habe ich sonst nur von den Steelers gesehen. Dass man wirklich den Ball nehmen kann, man gibt den Ball 10-mal hintereinander an Leonard Fournette und kommt quasi von der 10-Yard-Linie in die gegnerische Endzone. Das heißt, es kann so laufen. Das ist allerdings absolut selten nur der Fall gewesen. Und was das für eine Offense sein wird, das weiß ich nicht. Die beiden Coaches, also Doug Marrone, der Head Coach, ist garantiert einer, der den Ball 100-mal im Spiel laufen will. Und DeFilippo ist eben das Gegenteil. Und es ist die Frage, ob jetzt DeFilippo so ein bisschen seinen Gameplan an das Personal hat, anpasst, was er hat, was sicherlich auch eher run-centric, also lauforientiert wäre. Oder ob quasi tatsächlich dieser besprochene Sinneswandel jetzt stattfindet, dass man eben versucht, mehr zu passen. Auch das Kurzpassspiel, darin ist ja Foles sehr stark, ob man das versucht zu implementieren. Wie gesagt, man wird sehen. Es muss sich auf jeden Fall was ändern.
Ja, und sehr, sehr spannend zu erwähnen noch, das sollte man ja außer Acht lassen, der Running Backs eigentlich bisher immer die Wide Receiver trainieren. Also von daher muss man auch mal genau darauf achten, wie es dann noch aussehen wird. Wir haben es angesprochen, das kann wirklich dann vielleicht nochmal zu ein bisschen Diskussion führen. Wir haben es ja auch gesehen, bei Mike Zimmer, bei den Vikings war es ja ähnlich, Zimmer möchte den Ball normalerweise erst laufen und wenn halt Doug Marrone das ähnlich machen möchte, dann kann es auch dort wieder ja, zu einer Trennung zwischen den beiden, finde ich, bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt drauf, auch gerade weil ich DeFilippo dann mit Foles, wo wir gleich darauf kommen, sehr, sehr gutes Combo haben. Wir haben es ja gesehen bei den Eagles, gucken wir mal drauf. Ich möchte mit dir aber noch über das Front Office sprechen, in dem Sinne mit David Caldwell und Tom Coughlin. Ich bin ganz ehrlich, ich sehe beide sehr, sehr kritisch, weil der Vertrag, den man damals Blake Bortles gegeben hat, finde ich, das war echt nicht gut, weil du jetzt verdammt viel Dead Money halt hast momentan mit dem Vertrag und die sich dadurch eine unnötige Problemsituation einfach, glaube ich, aufgeladen haben und auch so, sie haben, glaube ich, nicht immer alles richtig gemacht, möchte ich es mal nennen.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Die Bortles-Situation, die hat sich einfach so dargestellt. Er war ja auf der Fifth-Year-Option. Die haben sie gezogen. Und dadurch, dass er leicht verletzt war, war auch klar, dass sie ihm das zahlen müssen. So, was haben sie gemacht? Sie haben versucht, die Cap-Number für 2018 ein bisschen runterzudrücken, eben durch den neuen Vertrag, um ihm da so, um sozusagen im Cap Room mehr Cap Room zu haben und ihm Spielmacher zur Seite zu geben, hat natürlich nicht geklappt. Und dadurch, dass dann sozusagen das Gehalt alles jetzt ins nächste Jahr verschoben wurde und entsprechend ein sehr hoher Dead Cap jetzt vorliegt, war das natürlich tatsächlich eine sehr unglückliche Entscheidung. Da hätte man gesagt, so im Nachhinein hätte man noch einfach es bei der 5-4-Option belassen, gerade aufgrund seiner schlechten Konstanz einfach sagen, wir gucken nochmal, ob er eine zweite gute Saison spielt, weil wie gesagt, 2017 war von ihm sicherlich eine wirklich gute, solide Saison. Da hätte man vielleicht einfach drauf noch ein bisschen vorsichtiger sein müssen und sagen, okay, auch wenn der Cap-Hit jetzt höher ist mit der 5-4-Option, dann lassen wir es bei der und gucken, wie das in dem Jahr läuft. Und wenn es nicht gut läuft, dann entlassen wir ihn halt oder verlängern ihn nicht. Dann hätten wir jetzt diese 16 Millionen Cap-Room, die da jetzt kostet, die Entlassung, die hätten wir dann für neue Spieler und hätten es bitter nötig. Aber naja, hinterher ist man immer schlauer.
Ja, das stimmt leider. Das ist nun mal in dem Fall so. Ja, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wie es dann jetzt auch weitergeht und ob dann auch die entsprechenden behandelnden Personen aus ihren Fehlern dann auch lernen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Dave Colton nach letzter Saison gehen muss, aber scheinbar hat er doch nochmal klar einen Frist bekommen, ähnlich so auch wie Tom Coughlin. Gucken wir mal, ja, wie lange die beiden noch weitermachen, wie lange noch Doug Marrone weitermachen darf. Und machen jetzt hier die kurze Pause und kommen dann auf die 2019-Saison und beschäftigen uns mit dem Team, mit dem Draft und alles dazu gibt es gleich hier bei Interception, der Football Talk auf mein Sportpodcast.
Er hat alles gewonnen, Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht, Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de und beschäftigen uns jetzt mit der Free Agency und dem Draft für die Jacksonville Jaguars. Ja, bevor die Free Agency passiert ist, Friedrich, mussten die Jaguars erstmal ein bisschen Free Cap Space schaffen, weil vorher lag man bei Minus Cap Space, also man war über dem Cap Space drüber und hat dann Malik Jackson, DeSean Gibson, so, Carlos Hyde, Jeremy Parnell und Carson Tinker entlassen. Alles drei die richtig, oder alle fünf die richtige Entscheidung, beziehungsweise inwiefern müssen Caldwell und Coughlin lernen, besser den Cap Space im Auge zu behalten?
Naja, das war so ein bisschen zwangsläufig alles, ne? Also wenn du den teuersten Einkauf in der Free Agency machen willst, was sie gemacht haben mit Nick Foles und gleichzeitig Blake Bortles, da haben wir eben drüber gesprochen, so einen dicken Vertrag gibst, dann führt das nun mal dazu, dass du an anderer Ecke sparen musst. Bei den Spielern, also der sportlich Beste von denen ist sicherlich Malik Jackson. Der war 2017 als Interior Rusher in der 4-3-Defense sicher ein ganz entscheidender Bestandteil der erfolgreichen Defensive. Er war allerdings sehr teuer, also der hat einen Cap-Hit von 13 Millionen gehabt, sodass klar war, den wird es möglicherweise treffen. Die Jaguars haben sich dann entschieden, Darius zu halten und sie hatten ja Anfang 2018 Taven Bryan gedraftet, sozusagen genau als Nachfolger für Malik Jackson. Deswegen war die Entlassung folgerichtig. Er hat aber ja, Malik Jackson hat er jetzt bei Philly unterschrieben für 10 Millionen im Jahr. Das heißt, da erkennen durchaus andere noch das Potenzial. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Schwächung. Wobei, wie gesagt, da haben wir den nächsten Kandidaten schon in den Startlöchern. Sean Gibson, auch ein Spieler, der 2017 stark war, auch wenn er einen ganz entscheidenden Spielzug im Championship-Game gegen die Patriots verschlafen hat, wird man sehen, Jared Wilson ist die Alternative, die ist vom Cap her sehr viel günstiger, ist aber sicherlich ein kleines Downgrade auch. Die übrigen, die sind absolut zu verschmerzen. Also Jeremy Parnell war schwach auf der Right-Tackle-Position. Carson Tinker ist ein Long-Snapper, ist ein netter Kerl, den habe ich mal in London kurz kennengelernt, aber das ist auch keiner, über den man jetzt groß reden muss. Carlos Hyde schmerzt vor allen Dingen, weil man dafür einen Draft-Pick opfern musste. Also die Idee war, Carlos Hyde war einfach, Fournette ist verletzungsanfällig und zu dem Zeitpunkt, wo man ihn unter Vertrag genommen hat und für ihn getradet hat, dachte man halt noch, man kann die Saison was reißen und hat dann den Fifth-Round-Pick sozusagen einfach in Kauf genommen. Über die drei müssen wir nicht groß sprechen. Die sind sehr verschmerzbar.
Okay, ja, das denke ich, wie gesagt, auch. Und ich fand auch Malik Jackson auch in der letzten Saison nicht so stark, wie er eigentlich vorher gewesen ist. Ein bisschen mehr noch, auch gerade nach dem Jahr Saxonville 2017, 2018 nicht mehr so Saxonville gewesen ist am Ende. Das hat kompensiert daran, dass er auch nicht so stark performt hat insgesamt. Wir haben es angesprochen, auch Blake Bortles ist entlassen worden, auch schon für einiges Geld. Ich denke, das war dann auch aufgrund des Signings von Nick Foles, der jetzt bei euch Quarterback ist, die richtige Entscheidung. Wie siehst du jetzt Nick Foles und was erhoffst du dir jetzt mehr von ihm, als es Blake Bortles vielleicht geschafft hat?
Ja, das ist die große Frage und das ist auch wahrscheinlich die kriegsentscheidende Frage am Ende. Also die Jaguars werden dahin gehen, wo Nick Foles sie führt. Und bei Bortles, das hatten wir angesprochen, ist das Problem halt, er hat die Höhen waren hoch und die Tiefen waren tief. Und ich glaube im Prinzip, so viel anders ist das bei Foles gar nicht. Foles ist auch einer, wenn man mit Eagle-Fans sich unterhält oder Eagle-Berichte über die Eagles liest, wenn er gut drauf ist, dann kann er super sein, das hat er im Super Bowl gewiesen, hat, glaube ich, eine der besten Super Bowl-Performances aller Zeiten abgeliefert. Das heißt, die Höhen können bei ihm auch richtig hoch sein. Die Hoffnung bei den Jaguars ist sicher, dass die Tiefen nicht ganz so tief sind wie bei Blake Bortles. Das heißt, wenn der einen schlechten Tag hat, dann sind das vielleicht nicht direkt drei Interceptions, wovon eine oder zwei für einen gegnerischen Pick Six gehen, sondern dann ist das vielleicht ein Spiel, wo er vielleicht schlecht wirft, aber das Running Game was rausholt, die Defense was rausholt und er sich dann irgendwann wieder findet. Das ist also die Hoffnung. Ich glaube, bei den Jaguars, da macht sich keiner die Hoffnung, dass der jetzt irgendwie Tom Brady ist oder dass er immer auch das Niveau spielen kann, was er im Super Bowl hatte oder teilweise in den Playoffs hatte. Die Hoffnung ist einfach, dass er so ein guter Durchschnitts-QB sein kann, der die Offense führt. Man muss ja sagen, er ist der Quarterback gewesen, unter dem DeFilippo als Quarterbacks-Coach erfolgreich war oder umgekehrt, er war erfolgreich unter John DeFilippo als Quarterbacks-Coach. Auf diese Kombi setzen die Jaguars sicherlich. Also Doug Marrone hat in seiner ersten Pressekonferenz gesagt, es wäre gut, mal einen Quarterback zu haben, der die Offense besser kennt als der Rest des Teams. Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Shot gegen Blake Bortles war, aber dass man sozusagen eine Führungsperson hat, die Offense gut kennt und die so ein bisschen die Game-Manager-Rolle einnehmen kann, und dann ein knappes Spiel eventuell die Jaguars in Field Goal Range führt, weil, das muss man bei Blake Bortles sagen, bei ihm war es immer so, wenn die Jaguars 10 Punkte hinten lagen, war das Spiel vorbei. Das war kein Quarterback, der dich zurückgeholt hat. Das war ein Quarterback, der ein Spiel nach Hause bringen konnte, wenn man geführt hat. Dann hat die Defense auch meistens kräftig geholfen mit Interceptions und mit Sacks und mit Plays halt. Und das erwartet man halt so ein bisschen von Nick Foles, dass er enge Spiele vielleicht auch mal aktiv für die Jaguars entscheiden kann und nicht nur Vorsprünge verwaltet.
Ja, also da bin ich auch bei dir. Ich finde auch Nick Foles, er ist ein solider Quarterback. Ich finde, er wird momentan ein bisschen zu sehr überholt, ein bisschen zu sehr gehypt wegen der Super Bowl-Geschichte. Und ich denke, dass mit ihm und den Eagles, das kann man auch, glaube ich, einfach nicht erklären. Aber man darf auch einfach nicht vergessen, Nick Foles ist eigentlich in den Jahren auch nur ein Backup-Quarterback gewesen, weil er halt nicht gut genug gewesen ist. Das muss man ja auch mal offen und ehrlich zugeben. Das wird man auch gerne vergessen, auch in der Saison, wo er den Super Bowl gewonnen hat und Super Bowl MVP geworden ist. Da sah es auch zu Ende der Regular Season überhaupt nicht gut aus. Und deswegen geht mir dieser Hype momentan, diesen Nick Foles Hype, sowas von auf den Keks. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist nicht böse gemeint oder so, aber ich finde, man macht etwas aus ihm, was er nicht ist. Er ist solide, er ist in Ordnung und er wird auch mit Sicherheit seine schlechten Spiele wieder haben. Aber ich denke auch, diese Kombi mit DeFilippo ist für ihn, glaube ich, die beste, die er kriegen kann.
Ganz genau, bin ich bei dir. Und wenn man ehrlich ist, ist auch einfach Nick Foles der beste Quarterback, den man kriegen kann. Also, wenn man sich so ein bisschen beschwert, man muss halt immer immer Folgendes sehen: Es gibt in der NFL vielleicht 15 klare Starting Quarterbacks. So, und alles, was hinter diesen 15 klaren Starting Quarterbacks ist, ist letztendlich ein Backup-Quarterback mit Höhen und Tiefen. Also wenn ich mich an letzte Free Agency erinnere, da waren alle Jaguars-Fans ganz heiß darauf, Cousins zu verpflichten. Und letztendlich ist Cousins auch nicht mehr als ein Game-Manager und noch letzte Saison noch nicht mal mehr ein besonders guter. So, was man einfach hoffen muss, dass man, wie gesagt, einen durchschnittlichen Quarterback kriegt, der mit dem, was er um sich herum hat, das ist bei den Jaguars vor allen Dingen die Defense und das Running Game hoffentlich, der unter diesen Umständen einigermaßen funktioniert. Das hat Bortles teilweise gezeigt, dass es 2017 kann, aber 2018 eben überhaupt nicht. Und wenn Nick Foles da ein bisschen Konstanz reinbringt, Entschuldigung, ist schon sehr viel gewonnen. Und das ist letztendlich die Hoffnung, die wir in ihn haben.
Also bevor wir jetzt über die Diskussion so weit gehen, ich bin Cousins anderer Meinung, aber wie gesagt, das können wir hier noch, glaube ich, 15 Minuten alleine drüber diskutieren, wie zu Kirk Cousins, aber das lassen wir mal an der Stelle und wollen uns dann weiter auf die Jacksonville Jaguars beschäftigen. Wenn wir uns noch ein bisschen gucken, es gab ja schon einige Signings, auch einige Spieler, die da geblieben sind. Wenn du das jetzt so insgesamt anguckst, die Free Agency, inwiefern bist du zufrieden mit den Spielern, die gehalten worden sind, die Spielern, die gekommen sind? Nehmen wir uns mal so ein bisschen in deine Free Agency mit den Jaguars mit.
Ja gut, das Thema Free Agency, das war in den vergangenen Jahren immer relativ groß, weil die Jaguars auch einen sehr spendierfreudigen Owner haben mit Shahid Khan. War aber in diesem Jahr wegen der Cap-Situation einfach sehr limitiert. Also es war klar, wenn Foles kommt, dann kommt nicht mehr viel mehr. Caldwell hat eben auf der Pressekonferenz zur Vorstellung von Nick Foles gesagt, wir haben ungefähr noch 12 Millionen Cap-Room. Das übersetzt sich in einen soliden Wide Receiver oder einen soliden Offense Lineman, guten Offense Lineman, sagen wir mal. Und ich nehme an, die werden sie noch ausgeben. Haben jetzt AJ Khan, das ist der Right Guard, haben sie jetzt verlängert. Das ist aber ja auch kein kriegsentscheidender Spieler. Das ist, der hat, ich würde sagen, drei schwache und jetzt letzte Saison war er durchschnittlich. Das ist halt. Ist halt normal, ist ein normaler Offense-Lineman. Auch ein durchschnittlicher Offense-Lineman kann gut sein, wenn der Rest um ihn rum funktioniert. Wir haben ja, wenn wir eine gesunde Offense-Line haben, haben wir mit Cam Robinson einen jungen Left-Tackle, haben mit Andrew Norwell einen Spieler, der 2017 All-Pro war. Right-Tackle ist das große Fragezeichen im Moment. Da gehe ich eher davon aus, dass der im Draft verpflichtet wird. Ja, insgesamt kein großer Spielraum. Ich würde jetzt, wenn du meine Einschätzung am heutigen Abend hören willst, würde ich sagen, ich gehe davon aus, dass sie noch einen Wide Receiver verpflichten in der Free Agency. Aber ansonsten war die Free Agency doch eher davon geprägt, dass man sparen musste, einfach weil man große Verträge hat und bei Blake Bortles eben viel Dead Cap.
Ja, da hast du recht. Da bin ich auch ganz bei dir. Ich finde auch, dass es, wie so gesagt, Simon, und ich denke auch diese Back. Gibt es ja auch einige, wo so ein bisschen was fehlt. Da fehlt mir so ja der Backup hinter Leonard Fournette, weil sowohl Hyde ist ja Free Agent, T.Y. Yeldon, Cory Grant und ich habe bisher noch keinen gehört, dass er wiederkommt.
Nee, gehe ich auch nicht von aus. Also bei T.J. Yeldon ist es so, der ist, glaube ich, sportlich einer, der absolut passen würde, nur der hat sich am Ende der Saison gab es wohl während des Spiels einen Zwist mit dem Coaching-Staff, also da gehe ich davon aus, dass er nicht wiederkommt. Genau, ich bin bei dir, das ist Running Back ist eine absolute Position of Need, da brauchen sie einen. Duke Johnson von den Browns war so ein bisschen in der Diskussion, der wäre sicherlich eine sinnvolle Verpflichtung. Teilweise haben einige Jaguars-Fans auch auf Tevin Coleman geschaut, der jetzt zu den 49ers gegangen ist. Da wird auf jeden Fall noch was kommen, also sei es im Draft oder in der Free Agency. Im Moment haben wir quasi Leonard Fournette. Wir haben noch, wie heißt er denn, den von den Seattle Seahawks, Rawls, Thomas Rawls, der aber auch lange verletzt war. Also da wird noch was kommen. Wer ist aber im Moment nicht absehbar? Es wird auf jeden Fall einer sein, der so ein bisschen Change of Pace, Running Back, Third Down Running Back, einer, der so ein bisschen den Ball fangen kann sein. Die Rolle hatte T.J. Yeldon relativ gut ausgefüllt. Ja, da werden wir sehen. Da wird aber auch noch was kommen.
Ja, das glaube ich definitiv auch. Und du hast ja gerade schon so ein bisschen auch den Draft. Da wollte ich auch noch mit dir jetzt entsprechend drauf gehen. Es gibt ja, die ihr momentan auch zur Verfügung habt, in der ersten Runde seid ihr auch noch relativ hoch auf Position 7, hat insgesamt, wenn ich das einmal durchrechne, sind es 8 Draft-Picks. Genau, ist richtig. Was denkst du, was kommt in der Free Agency? Ich meine, das ist ein sehr defensiv-lastiger Draft. Denkst du, dass ein Quarterback kommt? Ich würde es nicht empfehlen.
Naja, also das Quarterback-Thema vielleicht in der dritten, vierten oder sagen wir ab der vierten Runde. Aber wie das mit Viertrunden-Quarterbacks so sind, die können schon nach einem halben Jahr im Practice-Squad oder gar nicht mehr im Kader sein. Nee, die Quarterback-Position, da gehe ich nicht davon aus. Da hat man jetzt sozusagen all sein Geld auf Nick Foles gesetzt. Und ich glaube, mit Nick Foles und Blake Bortles haben wir zwei heftige Verträge noch an der Backe, die wir diese Saison sozusagen abzustottern haben. Da wird kein teurer Draft-Pick mehr dazukommen. Also wie der Draft aussehen wird, wir haben sicherlich die größten Bedürfnisse auf der Tight-End-Position und auf der O-Line-Position, gerade Right-Tackle, ich hatte das eben angesprochen, das werden die hohen Draft-Picks sein. Also ich schätze, wir haben 4 Picks in den ersten 3 Runden, dass von diesen 4 Picks auf jeden Fall, ich sage nicht auf jeden Fall, aber sehr wahrscheinlich mindestens 3 in der Offense sein werden.
Und
Ja, definitiv musst du. Also ich gehe davon aus, es werden mindestens 2 O-Liner verpflichtet werden im gesamten Draft jetzt. Sicherlich 1 oder 2 Receiver und sicherlich auch ein Tight End.
Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ja?
Wenn du mich jetzt auf die 7. Position fragen würdest, ein bisschen hätte ich die Hoffnung, dass aufgrund der Quarterbacks, die ja erfahrungsgemäß immer schnell noch hochgehen, dass einfach 2 Quarterbacks an 1 und 2 oder sagen wir an 1 und 3 gehen, von mir aus auch an 1 und 6 zu den Giants dann. Und dann einfach der 4 oder 5 beste Positionsspieler den Jaguars zur Verfügung steht. Bei den Jaguars, also allgemein ist, glaube ich, immer zu empfehlen, bei Draft diese Best Available Player, gerade bei den hohen Picks, Policy zu fahren. Und nehmen wir an, jetzt einen Quinton Williams oder einen Josh Allen fällt auf 7, dann würde ich nicht, nur weil wir jetzt den großen Need auf Right Tackle haben, würde ich den dann nicht nehmen und stattdessen den wohl etwas schwächer bewerteten Right Tackle nehmen. Da hoffe ich, dass sie das nicht machen, aber wenn sie nur ansatzweise sehen, da ist ein Offense-Lineman, der so stark ist wie der möglicherweise noch verfügbare Defense-Lineman, dann werden sie auf jeden Fall den Offense-Lineman nehmen. Und Tom Coughlin, der wahrscheinlich derjenige ist, der über den Erstrunden-Pick entscheidet, der ist immer dafür bekannt, dass er gerne die großen Spieler draftet, also Defense-Line oder Offense-Line. Da sehe ich also keinen Receiver, da sehe ich auch eher keinen Tight End, sondern da sehe ich am ehesten im Moment einen Right-Tackle.
Mhm. Siehst du da vielleicht auch einen Trade nach unten oder nach oben?
Dieses Jahr sicherlich eher nach unten. Okay. Also da die Needs in der Offense am größten sind. Ich glaube, was die Jaguars, also wenn ich der GM wäre, dann würde ich hoffen, dass mir jemand so aus dem Bereich 10 bis 15, sagen wir, einen Drittrunden-Pick gibt oder vielleicht auch einen Viertrunden-Pick, um die Position zu tauschen. Und dann würde ich den Tight End wählen. Hockenson heißt der, glaube ich. Tight End aus Iowa. All-around Tight End, der blocken kann, der fangen kann. Und da Nick Foles immer gerne mit Tight Ends zusammenspielt, oder die Tight Ends gut einsetzt, vielmehr wäre das mein persönlicher Wunsch oder meine persönliche Präferenz. Aber ich gehe davon aus, dass es mit einiger Sicherheit ein Right Tackle sein wird, sofern von diesen Superstars von der D-Line keiner fällt.
Ja, schauen wir mal. Also ich bin gespannt, wirklich dieses Jahr Draft. Ja, da lässt wirklich einige Überraschungen zu. Da sind wir wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und du hast den Number One Pick angesprochen im Draft. Und das wird natürlich dann auch entsprechend dann Thema sein beim Cardinals-Podcast dann mit Sicherheit mehr. Da werden uns die Jaron Bradking mal so ein bisschen aufklären, wie sie die ganze Situation gehen. Wir sind jetzt auch so ein bisschen am Ende angekommen zu unserem Thema zu den Jacksonville Jaguars und jetzt möchte ich natürlich die Möglichkeit geben, Friedrich, wie auch allen anderen Communities, die Chance zu geben, dich zu promoten, dir die Chance zu geben, über deine Community zu sprechen. Also von daher, the stage is yours.
Ja, ich freue mich, dass Football in Deutschland rasant wächst und dass wir auch über die erfolgreiche Saison 2017 so ein bisschen das Interesse gerade in den Jaguars auch wecken konnten. Folgt mir gerne. Auf Twitter findet ihr mich unter Jaguars Fans Germany, BCB Germany. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe, wo eine rege Diskussion ist, wo man sich austauschen kann über die Spieler. Wir haben, glaube ich, auch so ein hohes Diskussionslevel in den Gruppen. Da sind also Leute, die sich auf hohem fachlichem Niveau austauschen und die Jaguars sind ein relativ kleines Franchise, aber wir haben einen wahnsinnig coolen Owner. Wir haben eine Defense, die das Potenzial hat, richtig mega stark zu sein. Und so ein bisschen sind wir auch eine Wundertüte. Also bei uns kann jetzt diese Saison sportlich alles rauskommen, vielleicht da die Chance noch sich auf den Fanzug aufzuspringen, bevor wir dann so richtig erfolgreich werden. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine super Community. Ich bin total gerne da. Und ja, ich würde mich freuen, wenn die Zuhörer sich fleißig mal in der Facebook-Gruppe sehen lassen oder mir auf Twitter folgen oder mir auf Twitter mal was schreiben.
Genau.
Das sind die Jaguars in Germany.
Dass du schneller antwortest, aber ansonsten ist alles okay.
Ja, das ist manchmal so. Ich gebe mir Mühe.
Okay, super. Nee, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und ich finde auch der Owner, der ist, glaube ich, der einzige nicht US-amerikanische Owner, meine ich, ne?
Staatsbürger ist er, glaube ich, aber er ist, glaube ich, der einzige Minority Owner oder einer von wenigen.
Okay.
Ist auf jeden Fall, also für diejenigen, die ihn nicht kennen, Shahid Khan, das kommt aus Pakistan und ist, glaube ich, der viert oder fünf reichste Owner der NFL, ist einfach ein mega cooler Typ, allein schon wegen seines Schnurrbarts. Und das ist einer, der klotzt und nicht kleckert. Also der gibt das Geld mit beiden Händen aus. Mal hat man das Gefühl, das ist gut angelegt, mal weniger, aber es ist auf jeden Fall einer, wo man sagt, da ist das Franchise in guten Händen.
Das denke ich auch, er macht ja auch einen guten Eintritt, auch wenn es nicht dazu kommen wird, dass die Jaguars nach London ziehen, aber ich denke, das ist auch absolut verständlich, dass werden auch immer die Reisen dann noch viel, viel zu lang, immer wieder hin und her, Woche oder alle zwei Wochen dann hin und her zu fliegen. Ist für uns europäische Footballfans natürlich ein bisschen schade, aber ich kann das auf jeden Fall auch komplett nachvollziehen. Natürlich, jetzt interessiert mich noch, Friedrich, ganz die wichtigste Frage: Wie bist du zu den Jacksonville Jaguars gekommen? Weil du hast angesprochen, es ist ja eine Minderheit-Fangruppe, aber was hat dich von den Jacksonville Jaguars begeistert? Seit wann bist du dabei?
Das war ganz zufällig. Also ich bin 2006 mal im Urlaub gewesen in der Nähe von Jacksonville und bin dann einfach mal mit meinem Vater zu einem NFL-Spiel gegangen. Und da haben sie, ich glaube, 41-0 gegen die Jets gewonnen. Und dann hatte ich wohl irgendwie den Eindruck, dass das ein tolles Footballteam ist. Aber ich fand's schon immer, mich haben schon immer eher die Footballteams angesprochen, die so laufbezogen waren. Also ich fand immer so ein, was weiß ich, was so damals der Maßstab waren, die Colts mit Peyton Manning, die haben mal so dieses Pretty Boy Spiel gespielt mit immer passen, schnelle Spieler und Jacksonville hatte damals Fred Taylor, der einer der unterschätztesten Running Back überhaupt in der Geschichte ist, und Maurice Jones-Drew, ein charismatischer, frecher Typ. Die haben einfach unheimlich viel Spaß gemacht zuzugucken und von da bin ich einfach immer dabei geblieben.
Ich muss sagen, Maurice Jones-Drew ist ein geiler Typ. Man muss ja noch jemanden hinzufügen.
Ja, ist ein geiler Typ, der leider auch irgendwie zu früh gealtert ist als Spieler. Aber das war immer, mit dem hat es immer Spaß. Er hatte immer einen lockeren Spruch drauf. Das zeigt er ja jetzt auch als Analyst. Und ja, Jaguars ist eine mega sympathische Fan-Community, auch in den USA drüben. Ja, es ist, man darf gespannt sein. Es ist auf jeden Fall ein Franchise, was im Kommen ist, glaube ich.
Ja, ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt. Ich denke, Potenzial ist einfach vorhanden aufgrund der Defense. Es muss halt, wie gesagt, die Offense muss auch besser werden. Und da Nick Foles zumindest erstmal eine Antwort für ein paar Jahre, dass man dann gucken kann, ob man dann vielleicht einen guten Quarterback sich mal im Draft holen kann. Ich bin im Blick sehr, sehr gespannt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über die Jacksonville Jaguars zu sprechen.
Ich bedanke mich.
Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg von der Community und natürlich auch von der sportlichen Seite, auch wenn man natürlich aus AFC-Sicht sagen muss, Patriots-Sicht, bitte lieber nicht. Aber trotzdem, ich würde mich freuen. Ich denke, die AFC South hat in der nächsten Saison ja wirklich viel Qualität. Das kann mit Sicherheit eine ganz, ganz spannende Division werden. Deswegen empfehle ich euch auch, liebe Zuhörer, dass ihr unbedingt auch die anderen Podcasts zu der AFC hört, zu der AFC allgemein. Da gibt es mit Sicherheit einige spannende Podcasts, einige super Communities, auch die entsprechend für sich Werbung machen. Deswegen dort unbedingt reinhören, uns folgen. Die Kollegen natürlich auch folgen von den von Jaguars Germany. Uns findet ihr unter Interception FT sowohl bei Facebook als auch bei Twitter. Und natürlich auch gerne mal Rezensionen lassen bei iTunes. Dann gibt es natürlich 5 Sterne, aber auch gerne konstruktives Feedback. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Das wäre mal ganz, ganz lieb zu erfahren. Damit wir einmal mal wissen, was euch so bedrückt und woran wir vielleicht auch arbeiten sollen. Themenvorschläge sind wir sehr, sehr offen für, weil auch gerade die Offseason noch ein bisschen ist, bis es endlich wieder losgeht. Aber daher bis dahin gibt es noch einige Fan-Podcasts, einige andere Specials. Deswegen unbedingt folgen, unbedingt weiter rein. Und hier bei Interception, der Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Bartholdt.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.